Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, der Amazon Prime Day hat stattgefunden und man kann sagen Rekordumsatz, aber kleinere Warenkörbe. Wir haben euch so ein paar Zahlen mitgebracht, auch aus Amerika, weil da ja natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Volumen, deutlich höheres Volumen stattfindet und dementsprechend haben wir auch sehr, sehr viele Daten von dort und die haben wir euch mitgebracht. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Prime Day jetzt schon in 4 Tagen beziehungsweise über 4 Tage stattgefunden hat. Also echt lange und in 26 Ländern. Das war im Zeitraum von 23. bis 26. Juni. Und der US-Online-Umsatz allein beläuft sich so auf 26,4 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 9,3% year over year ist. Also neuer Rekord, kann man sagen. Und allein am ersten Tag haben wir einen Umsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar gemacht. Also echt, echt irre. Und da gibt es ein, zwei spannende Themen drauf, die, glaube ich, das allgemeine Konsumverhalten ganz gut repräsentieren. Also grundsätzlich kann man sagen, dass der durchschnittliche Haushalt tatsächlich 17% weniger ausgegeben hat als 2025. Die durchschnittliche Bestellgröße sank auch etwas von noch im letzten Jahr 53 Dollar auf ca. 47 Dollar. Und 2/3 aller verkauften Artikel kosteten tatsächlich auch unter 20 Dollar. Warum hat jetzt trotzdem Wachstum stattgefunden? Ganz einfach, mehr Haushalte haben am Prime Day teilgenommen. Und ja, da kann man auf jeden Fall sagen, auch wieder extrem dealbewusst, das heißt Rabattkäufe, denn es wurde jetzt nicht einfach alles mehr gekauft. Wir haben ja auch in den letzten Jahren schon immer mit einzelnen Marken die Strategie fahren wollten. Ja, wir wollen irgendwie mitmachen, wir wollen unsere Sichtbarkeit hochschrauben, aber wir wollen nicht unbedingt unsere Profitabilität verschlechtern. Das hat immer ganz gut funktioniert. Haben wir jetzt auch dieses Jahr in Teilen wieder gemacht, hat auch wieder gut funktioniert. Und trotzdem muss man natürlich klar sagen, die Leute am Prime Day haben auch einfach Lust, Rabatte zu schießen. Und dementsprechend lag hier ein starker Fokus drauf. Trotzdem haben wir jetzt bei den Rabatten, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, wir gucken uns mal 3 Kategorien an, gar keine so großen Unterschiede. Das heißt, die Rabatte können jetzt nicht auf einmal viel höher werden. In der Kategorie Elektronik zum Beispiel haben wir jetzt dieses Jahr einen durchschnittlichen Rabatt von so -24% gesehen, versus in 2025 waren es 23%, also fast gleich. Kategorie Bekleidung ist dieses Jahr 24 und 25 waren es auch 23. Und in der Kategorie Spielzeug haben wir so 20% und in 2025 eher 19%. Das heißt, überall Prozentpunkt mehr. Natürlich, nicht unendlich viel mehr, ist ja aber auch logisch, dass Unternehmen jetzt nicht einfach auf einmal viel bessere Margen haben. Weil häufig ja auch im Gegenteil, aufgrund der globalen Krisen. Genau, soweit zum Prime Day. Ich weiß nicht, Ole, du bist ja auch immer eng dran. Hast du da noch irgendwie Ergänzungen? Wie hast du drauf geschaut?
Ja, also besonders auffällig ist natürlich immer, wie lang der Prime Day wird. Es gab die Pre-Events und so weiter. Also im Prinzip, klar, offiziell hast du diese 3-4 Tage, hast natürlich auch davor die ganzen Deals. Das heißt, ich frage mich immer so ein bisschen für einen Konsument, aus Konsumentensicht muss man sich auch so ein bisschen reinversetzen. Wann kaufen die Leute? An welchen Tagen sind jetzt die Peaks? Und ich würde immer noch sagen, der erste Tag natürlich ganz klar der stärkste, so alle Leute schauen rauf, aber so im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir auch kürzere Prime Day Events haben, ist es nicht mehr ganz so extrem, ne? Es verteilt sich mehr über die Tage. Und sonst zweiter Punkt ganz klar, ne? Prime Day ist super wichtig, dass man da eine Strategie hat, dass man weiß, was man möchte. Ich erinnere mich noch an die ersten Jahre bei MoveCell, da war es eigentlich so, egal was du machst, es funktioniert, du hast gute Umsätze, du profitierst davon, und das ist jetzt die letzten Jahre Stück für Stück immer weiter weggegangen. Das heißt, unsere Kunden eigentlich einen sehr guten Prime Day gehabt, war aber auch viel Vorbereitung, muss man mittlerweile sagen. Das würde ich auf jeden Fall so festhalten. Also niemals blind reingehen, sondern immer gezielt wissen, was möchte man auch langfristig raushaben.
Ja, wir haben ja auch in den Jahren zuvor mal ausgewertet, das ist ja auch der Zeitraum vor und nach dem Prime Day, der ja tatsächlich auch von diesem Prime Day Event profitiert. Manchmal sogar vorher haben wir sogar schon mal gesehen, teilweise das sogar deutlich weniger auf einmal bestellt wurde, weil sich die Leute quasi auch aufgespart haben für den Prime Day. Das heißt, auch der Zeitraum vor und nach dem Prime Day ist ja auch, wird ja auch von dem Prime Day beeinflusst. Oder von den Prime Days, muss man ja tatsächlich mittlerweile so sagen.
Ja, 100%.
Alright, dann gehen wir ins nächste Thema rein, und zwar in den nächsten großen Investitionsbereich von Amazon. Amazon launcht, was heißt launcht? Launch ist falsch. Amazon hat eine große Investitionssumme verkündet für Indien bis 2030. Dort sollen nämlich ca. 48 Milliarden US-Dollar investiert werden. Also eine Wahnsinnssumme. Davon gehen 13 Milliarden Dollar für KI und Cloud-Infrastruktur in AWS, aber eben auch in die generelle Infrastruktur von Amazon. Ne? Das heißt, allein 2026 sind angekündigt über 20 neue Fulfillment Center. Wir haben über 100 Last-Mile-Stationen und. Das heißt, von Amazon ganz klares Signal: Indien ist Amazons nächster größer Wachstumsmarkt. Und dementsprechend sollte man sich das als Marke genau anschauen, wenn das ein Markt ist und man so international aufgestellt ist. Dann würde ich sagen, gehen wir in das heutige Hauptthema, und das ist Subscribe and Save für Vendoren. Letztendlich ist das kennen wir aus dem Seller auch schon länger, das ist ein Kundenbindungsprogramm von Amazon. Letztendlich ist es eine Art Abo. Das heißt, Shopper bekommen automatisch Lieferungen zu festgelegten Intervallen, sagen wir alle 2 Wochen bis alle 6 Monate, kann man irgendwie flexibel einstellen als Marke. Und warum soll das der Endkunde machen? Ganz einfach, weil er dafür einen Rabatt bekommt. So, das heißt, irgendwie so 5-15 Prozent, geht in manchen Kategorien noch ein bisschen höher, kann man als Marke dann auch festlegen. Und der Riesenvorteil ist natürlich, man muss den Kunden nicht erneut einkaufen, und für manche Kategorien macht es natürlich extrem viel Sinn. Ne? Also so besonders stark sind natürlich Konsumgüterkategorien, das heißt sowas alles rund um Food, Pet, Nahrungsergänzung, Beauty, Baby, Haushalt und so weiter. Also das, wo die Leute wissen, Mensch, ich brauche das in x Wochen wieder, weil es meinem Durchschnittsverbrauch entspricht. Und das Geniale ist natürlich, man muss den Kunden nicht immer neu halt einkaufen, und Bestandskunden bleiben sozusagen automatisch halt treu. Und auch Amazon profitiert davon, muss man auch ganz klar sagen. Denn diese gebündelten und voraussichtlichen Orders senken für Amazon auch Versand- und Lagerkosten. So, jetzt ist die Frage, okay, als Vendor, was kann ich machen? Es gibt so verschiedene Modelle, mit denen man arbeiten kann. Man kann zum Beispiel so ein Flex-Agreement nehmen. Das heißt, die Brand zahlt für jeden eingelösten Rabatt halt an Amazon zurück. Es gibt aber auch solche Fix-Agreements, wo man einfach sagt, ein fixer Prozentsatz auf den Nettoumsatz, und Amazon trägt dann das Risiko bei Überschreitung. Ist halt für mich so das attraktivste Modell eigentlich für Brands, die das mal ausprobieren wollen. Man kann natürlich irgendwie auch mit speziellen Coupons arbeiten, um nochmal zusätzliche Rabatte reinzuwerfen, um neue Abos zu triggern und eben diese Bestandskunden da halt reinzuholen. Ne? Weil was schon der Fall ist, wenn man jetzt einen Kunden verliert und der mit einer anderen Brand ins Abo reingeht, ist es extrem schwer, den zurückzuholen, weil er gegebenenfalls gar nicht mehr in der Kategorie sucht, muss er ja gar nicht, weil er weiß, da kriege ich meine Orders. Das heißt, jetzt beginnt so ein Stück weit auch wieder so ein Wettlauf, wer die Kunden, die Lust haben, in dieses Subscribe-Safe-Abo reinzugehen, am schnellsten gewinnt. Und da kann es sich total lohnen, reinzugehen, weil man da eben wirklich den Customer Lifetime Value total mit pushen kann. Finde ich ein super spannendes, wichtiges Thema. Genau. Das Ganze ist natürlich auch super gut messbar von Amazon. Was heißt super gut? Es ist messbar. Und wir haben euch mal die wichtigsten KPIs mitgebracht. Ne? Also wir haben immer die Subscriber Retention Rate. Das heißt, was ist da so ein Ziel? Über 90% nach 30 Tagen, über 50% nach 90 Tagen und so weiter. Wir können uns natürlich die Revenue Penetration angucken, dass man halt sagt, okay, was ist mein Anteil des Umsatzes, der über dieses Subscribe-and-Save-Modell kommt. Auch da, je höher der Anteil, desto besser, weil da muss ich die Kunden nicht erneut mit Werbung und so weiter einkaufen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine KPI, wo man sagen muss, okay, da sollte man so aus einer Negativperspektive besonders drauf achten, nämlich die Not Delivered Due to OOS. Das heißt, das ist letztendlich so eine Stockout-Quote. Das heißt, in dem Moment, wo ich keinen Stock habe, findet automatisch eine Abo-Kündigung statt und dementsprechend muss man das unbedingt vermeiden. Das lohnt sich nicht nur, ob man den Kunden immer wieder nur einmal einkaufen muss und dann nicht immer wieder, sondern Amazon hat auch so eine Art Quick-Win mitgeteilt, beziehungsweise Referenzwert. Wenn man zum Beispiel 10% Rabatt als Marke gibt auf diese Subscribe and Save Modelle, soll man laut Amazon ca. 1,8 mal mehr Conversions bringen, versus wenn man das Modell halt nicht anbietet, beziehungsweise kein, das Modell anbietet, aber ohne Rabatt. Das heißt, wenn man das halt hat und sich das leisten kann, und wir wissen ja auch, dass die Marge durchaus gerade im Bereich Nahrungsergänzung und so recht gut sein kann, kann sich das total lohnen. Um mal so ein paar typische Fragen jetzt auch mit euch gemeinsam durchzugehen. Was müsst ihr auf dem Schirm haben? Einmal das Thema Produkt wird eingestellt. Das heißt, ein Produkt produziert ihr einfach nicht weiter, läuft aus. Und dann ist eben so, dass Amazon schon weiß, okay, der Endkunde ist aber so drauf, dass er in dieses Subscribe-and-Save-Modell rein möchte. Jetzt geht es nicht mehr mit eurem Produkt. Das heißt, Amazon schlägt dann automatisch auch Alternativen von anderen Herstellern vor. Und dementsprechend ist das super wichtig, dass ihr da im Austausch mit Amazon seid, mit eurem Vendor-Manager bzw. AVS, um dann bestehende Abos auf ein neues Angebot von euch zu migrieren. Ne, ich sag mal, die neue Version von eurem Produkt, weil die verbesserte Version gegebenenfalls. Und ganz wichtig ist, glaube ich, aber klar, so das neue Produkt muss dem alten natürlich sehr ähnlich sein, sonst klappt so eine Migration natürlich nicht. Genau, dann haben wir ab und an den Fall, das kennt ihr ja auch, dass das Dashboard mit den KPIs, die ich vorhin genannt habe, Subscriber Retention Rate und so weiter, wenn das nicht sichtbar ist bei euch in der Vendor Central, sagt eurem Vendor Manager Bescheid, dann kann es eigentlich ziemlich unkompliziert freigeschaltet werden. Genau, also in dem Moment, wo man da auch eine Investitionsentscheidung trifft und das nicht angezeigt wird, muss man es natürlich sofort reinfordern. Ne? Ist auch klar. Dann das Thema Buybox-Verlust, finde ich auch spannend. Was passiert, ne, wenn sich mein Preis unattraktiver wird, jemand anderes die Buybox gewinnt, irgendein Händler von mir, dann ist es eben so, dass bestehende Subscriber weiterhin beliefert werden. So, das heißt, diese Subscribe-and-Save-Bindung zum Endkunden bleibt bestehen. Und das ist natürlich genial. Wenn jetzt aber ein Kunde irgendwie neu kauft, dann geht das natürlich an den jeweiligen Buybox-Owner. So, das heißt, so neue Abos für die eigene Marke sind dann so gesehen blockiert, wenn man nicht da den besten Preis bietet. Ne? Das muss man auch für sich wissen. Aber an sich finde ich schon mal genial, dass man bestehende Subscriber eben weiter beliefern kann. Genau. Hilft Subscribe and Save beim Buybox-Gewinn? Indirekt natürlich ein Stück weit, weil höhere Conversions durch Subscribe and Save natürlich die Chancen auf den Buybox-Gewinn verbessern. Aber natürlich gilt auch hier, wie immer, wenn Amazon das Produkt nicht profitabel verkaufen kann, verliert man die Buybox halt trotzdem an Handelspartner, die besseren Preis anbieten können. Und jetzt natürlich die Frage, was sollte man jetzt machen? Irgendwie Next Steps. Also ich glaube, das lohnt sich schon extrem, das Ganze auszuprobieren, um auch zu herauszufinden, wie viel der Kunden haben denn überhaupt Lust auf dieses Subscribe-and-Save-Modell und suchen vielleicht auch explizit danach. Und wenn man als Marke genau das halt nicht anbietet, hat man halt das Risiko, dass die Endkunden zu einer anderen Marke gehen, die das Ganze halt anbieten. Und dementsprechend bin ich schon der ganz klaren Überzeugung, definiert ein Testbudget, definiert Testprodukte und dann lasst uns da reingehen, weil man da eigentlich echt viel gewinnen kann und relativ wenig zu verlieren hat. Und natürlich, wenn das Ganze funktioniert, der Pilot erfolgreich war, könnt ihr das Ganze natürlich, das Thema natürlich auch mit in eure Verhandlungen reinnehmen mit Amazon. Und dementsprechend steht dem aus meiner Sicht eigentlich nichts im Weg. Wenn ihr irgendwie da vernünftige Margen habt, eine Produktkategorie, für die sich das eignet, sollte man das machen. Ole, du hast das Ganze aus der Seller-Perspektive nochmal dabei. Da kennen wir das Ganze schon ein bisschen länger. Wie schaust du drauf?
Genau, also ich würde sagen, alle Punkte, die du genannt hast, sind genau richtig. Ich würde auch sagen, ist eine super, super Maßnahme, wenn man auch die geeigneten Produkte hat. Produkte, die regelmäßig wieder gekauft werden vom Konsumenten, dann ist es natürlich fast ein No-Brainer. Beim Seller ist es so, du brauchst die Brand Registry und die Markenvertreterkontrolle auf jeden Fall. Also du musst Inhaber der Marke ganz klar sein, um dieses Modell auch anzuwenden. Im FBA funktioniert das Ganze dann recht simpel. Für FBM, wenn ihr es verwenden solltet, müsst ihr über einen 3-Monats-Zeitraum sehr harte Kriterien erfüllen, was so Lieferzeit angeht, Out-of-Stock-Situation und so weiter. Genau, also das gilt es zu beachten für FBA. Das Ganze relativ einfach einzustellen. Man hat da auch die Möglichkeit von 0 bis 20%, 0, 5, 10, 15 und 20 einzustellen. Spannend ist, dass Amazon sogar, wenn der Kunde irgendwie 5 Abos abschließt oder über einen längeren Zeitraum abschließt, dass Amazon nochmal 5% drauflegen kann für ausgewählte Subscribe- und Save-Modelle. Die gehen dann auch gar nicht von eurer Marge ab, sondern da sagt Amazon, okay, wenn der Kunde in so großer Menge subscribt, gibt es nochmal einen extra Rabatt, also auch spannend, sich das mal anzugucken. Ansonsten zahlt man ganz normal seine Referral-Fee, die man sowieso beim Verkauf im Seller bezahlt, also diese 8 bis 15%, auf den Verkaufspreis. Das heißt, so gesehen, sogar auf einen geringeren Verkaufspreis. Da müsst ihr natürlich aber nochmal die Kalkulation am Ende aufmachen. Ich würde sagen, mit den Argumenten, Flo, die du genannt hast, ne, man sichert sich quasi seine Kunden ab, man muss die Kunden nicht neu akquirieren über Werbung, ist das in den meisten Fällen etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, weil Neukunden zu gewinnen ist halt mit das Teuerste. So, und den dann zu halten über ein Subscribe and Save, das ist nachher wirklich dann die günstigere Alternative, die sich da auf jeden Fall lohnt. Category Benchmarks habt ihr bei der Seller Central auf jeden Fall auch. Das heißt, diese Analysedaten, die du jetzt genannt hast, gibt es im Seller schon länger. Ich weiß, dass da auch so ein bisschen Unzufriedenheit von Vendorenseite immer genannt wurde. Das heißt, auch da könnt ihr zum Beispiel New to Brand Subscribers sehen, eure Quote. Ihr habt Category Benchmarks. Ihr könnt sehen, okay, wie ist euer Anteil an Subscribe and Save Umsatz und Abos generell im Vergleich zur Kategorie, in der ihr verkauft. Also auch da spannend zu sehen, ne? Und schon ein guter Indikator, um zu sehen, wenn in eurer Kategorie der Anteil sehr hoch ist, dann macht es wahrscheinlich auch für eure Produkte Sinn, wenn ihr da noch nicht aktiv seid. Das heißt, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, einmal durchkalkulieren für euch und dann solltet ihr es auf jeden Fall mal ausprobieren für die Produkte, wo es sinnvoll ist.
Ja, ich finde es richtig geil. Also ich denke mir auch ein bisschen, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, man muss den Kunden nicht erneut einkaufen, das stimmt auch. Und trotzdem ist es ja so, dass man den Kunden natürlich trotzdem dem Rabatt halt dauerhaft gibt. Das heißt, man kauft den Kunden auch irgendwo natürlich auch ein Stück weit auch dauerhaft ein. Aber eigentlich kann man eine einfache Betrachtung machen. Dann werden wir mal sagen, wir gehen auf diese 10% Rabatt. So, wo Amazon sagt 1,8 mal mehr Conversions, dann wissen wir ja, wir haben da einen ACOS von so 10%. So, wenn ich jetzt aber mit meinen Advertising-Kampagnen den Kunden zu einem höheren Preis immer wieder einkaufe, ne, zu einem höheren ACOS, sagen wir mal 20%, 25% oder so, dann weiß ich eigentlich schon, und dass sich das lohnt für mich, ne? Gerade welchen hohen Anteil habt der halt irgendwie über Werbung kommt. So, das heißt, das vielleicht nochmal so kurz nachgeschoben, ja, natürlich müsst ihr trotzdem für den Kunden etwas bezahlen, aber ich glaube, es ist halt einfach deutlich günstiger, ne? Weil, ja, wir haben jetzt auch viele Kunden, wo man einen ACOS von 10% und weniger realisiert, trotzdem gibt es auch viele Kategorien, die sind so kompetitiv, da ist es extrem schwer und da liegt man dann irgendwie häufig auch bei 20-25% und da klingen die 10% Subscribe and Save Fee beziehungsweise Rabatt schon wieder sehr attraktiv, finde ich.
Yes, genau. Dann würde ich mal mit dem nächsten Thema weitermachen. Wir bleiben bei den Vendoren. Und zwar launcht Amazon jetzt erstmal in den USA den Vendor Insight Hub und stellt den Vendoren 6 neue Dashboards zur Verfügung. Verschiedene Analytics-Dashboards, die man da sehen kann. Das Ganze ist erstmal auf jeden Fall nur für AVS-Brands, also mit Amazon Vendor Support. Könnt ihr anfragen, wenn ihr in den USA verkauft, wenn es nicht von alleine enrolled wird. Und die 6 Dashboards sind einmal Business Performance Insight, einmal Deal Performance, Operational Performance, Weeks of Cover, das heißt Bestand versus Amazon Forecast, Category Benchmarks und Peer Performance. Spannend finde ich hier vor allem Deal Performance, ne, dass man sehen kann, wie performen die Deals eigentlich, aktualisiert sich täglich, man hat auch die historischen Daten nochmal im Vergleich. Und ansonsten natürlich höchst spannend die Peer-Vergleiche und die Category-Benchmarks, denke ich, erstmal am sinnvollsten. Klar, die anderen Daten sollte man sich auch mal angucken, aber mit der Kategorie, mit den Benchmarks zu vergleichen, zu gucken, wo steht man in der eigenen Kategorie, was machen die Peers eigentlich, wie ist da die Performance, das ist das, was natürlich am Ende wirklich ja, eine Erkenntnis bringt, wo man wirklich steht. Das heißt, das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, dass das auch zeitnah dann in Europa ausgerollt wird. Und ich glaube, Overall-Entwicklung, auch mit den Subscribe and Save, mit den Hub, den ich gerade erwähnt habe, es kommen immer mehr Daten für Vendoren, was genau richtig ist, weil das war bisher immer so eine Schwachstelle, würde ich sagen, gegenüber den Seller, wo man ja wirklich sehr viel Analyse-Tools bereitgestellt bekommt, holt der Vendor jetzt glücklicherweise auf. Das heißt, das ist eine sehr gute Nachricht.
Ja, und da trotzdem das Thema, ne, Daten zu haben, ist eine Sache. Sie zu nutzen, ist halt nochmal eine andere, ne? Also wir kennen das jetzt ja auch bei Robin, unser Analytics, unserem Analytics-Bereich. Wir haben so viele Daten, die Amazon bereitstellt, eben auch darüber hinaus. So, das heißt auch Daten, die Amazon nicht bereitstellt, Rezensionen, Händlerübersichten und. Trotzdem braucht man natürlich als Marke immer die Zeit, das Ganze auch zu analysieren. Deshalb sind wir natürlich auf dem Weg zu sagen, okay, wir stellen wirklich diese Best-Practice-Dashboards, wo alles so komprimiert wie möglich irgendwie für die jeweiligen Ansprechpartner halt zur Verfügung steht, bereit. Gehen jetzt aber natürlich auch noch einen Schritt weiter, ne, wo wir auch ganz klar halt jetzt schon Betas laufen haben, wo wir eine AI haben, wo man einfach die AI fragen kann, Mensch, worauf musste ich jetzt, sollte ich jetzt gerade den Fokus legen? Welche Artikel gehen gerade besonders hoch, gehen gerade besonders runter bei mir? Und was sind die Auswirkungen? Diese ganzen Daten da halt zu integrieren und so nutzbar zu machen für sich, ist halt eigentlich die Aufgabe, finde ich, von so einem starken Analytics-Partner wie halt Rob. Von daher freuen wir uns über alle Daten, die zusätzlich von Amazon freigemacht werden, bereitgestellt werden. Aber wir wissen halt auch immer, für Marken ist das gar nicht unbedingt immer positiv. Man muss es eben auch für sich nutzen. Und das wollen wir mit Rob eben massiv mit den AI-Agents vereinfachen.
Yes, das ist ein sehr guter Übergang. Daten, Stichwort Daten. Und zwar stellt Amazon jetzt für Prime Video Live Sports die AGF-Messung ein oder ja, vertieft das Ganze. AGF, Arbeitsgemeinschaft Videoforschung, die misst im Auftrag der Medien- und Werbewirtschaft die offizielle Reichweite und Einschaltquoten in Deutschland. Das heißt, Prime Video natürlich das Sportsegment sehr stark erweitert, sei es jetzt Wimbledon, NBA, Champions League und. Also da kommt wirklich extrem viel. Und das ist natürlich sehr erfreulich, dass Amazon da jetzt die Datentiefe nochmal, ja, oder die Datenqualität, muss man ja vor allem sagen, nochmal vertieft. Gerade Einschaltquote und offizielle Reichweite höchst spannend, weil man natürlich wirklich wissen will, wie viele Leute erreiche ich denn jetzt wirklich, wie relevant war meine Werbung, relevant für alle DSP-Advertiser. Wir schalten auch für viele Kunden schon Werbung, auch bei Sportevents sehr erfolgreich, aber da jetzt nochmal diese genaue Transparenz zu haben, ist halt super, super wertvoll und auch ein super Zeichen, dass Amazon euch da nicht einfach irgendwas bereitstellt, sondern wirklich diesen, ich sag mal, Goldstandard quasi auch bereitstellt. Genau, dann letztes Update nochmal. Amazon entfernt die Kontaktmöglichkeiten bei kritischen Reviews. So, was ist neu? Seller können jetzt Kunden, die eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlassen haben, nicht mehr direkt kontaktieren. Die offizielle Begründung, Communication Policy. So, wir haben jetzt laut Ansprechpartner bei Amazon auch gehört, der eigentliche Grund ist vor allem Seller-Missbrauch. Heißt, Kunde gibt eine Ein-Sterne-Review ab. Unternehmen sagt, hey, wir schicken dir ein gratis Produkt zu, entfernen die Bewertung und dann ist das Ganze gut. Lädt natürlich dann so ein bisschen zu Schindluder ein, muss man sagen. Und Amazon konnte das einfach nicht mehr klar trennen. Hey, wo möchte jetzt ein Unternehmen wirklich verstehen, was der Grund war? Wo möchte ein Seller wirklich helfen? Ne, es gibt sicherlich auch sehr viele positive Beispiele. Aber es gibt leider auch diese negativen Beispiele, wo Kunden dann im Endeffekt auch genutzt haben, hey, ich mache eine Ein-Sterne-Bewertung und versuche jetzt hier ein gratis Produkt rauszuholen. Ist natürlich so ein bisschen schade für den Großteil der Seller, die da wahrscheinlich einfach helfen wollten, weil da gibt es jetzt einfach keine konkrete Möglichkeit mehr, dagegen vorzugehen. Klar, wenn es eine Bewertung ist, die einfach falsch ist, die grundlegend einfach nicht richtig ist, dann kann man immer noch über den Support vorgehen, dann kann man das Ganze immer noch bei Amazon flaggen. Das ist aber natürlich ein langwieriger Prozess, kein einfacher Prozess und die Erfolgsquote ist da auch nicht so hoch. Das heißt, ehrlicherweise muss man so ein bisschen sagen, ich verstehe den Gedanken von Amazon, ne, wenn wirklich dieser Missbrauch immer mehr zugenommen hat. Auf der anderen Seite so ein bisschen schade für Marken, die damit eine Sterne-Bewertung jetzt nicht mehr gegen angehen können oder diesen Kontakt herstellen können.
Ja, man muss es, finde ich, auch aus Endkundenperspektive sehen. Ne? Also aus Endkundenperspektive, ich bin total unzufrieden, gebe eine Ein-Sterne-Bewertung ab und kriege dann die Info von der Marke, Mensch, tut uns super leid, hier kriegst du direkt halt irgendwie als Entschädigung direkt noch ein weiteres Produkt oder was auch immer. So, dann bin ich als Endkunde, sage ich ja doch, okay, ja, ich ärgere mich zwar, aber es ist jetzt deutlich weniger schlimm. weil ich merke, dass sich um mich gekümmert wird, dass ich eine Entschädigung bekomme und. Und das entfällt ja jetzt, ne? Klar, Amazon ist natürlich weiter extrem kundenfreundlich, ne? Das heißt, man kann natürlich das Produkt entsprechend kostenfrei retournieren. Ich erinnere mich auch an viele Fälle, wo man das Produkt dann behalten kann und. Aber jetzt ja auch mit der Robbed Review AI auch wirklich im Rezensionsthema unterwegs. So, das heißt, wir erheben ja für alle Marken weiterhin, auch wenn Amazon die Daten über APIs nicht mehr bereitstellt, alle Bewertungen, die abgegeben werden, und werten diese mit AI inhaltlich auch aus und generieren daraus dann Vorschläge für Produktfeatures und, basiert eben auf den echten Inhalten. Und da kommt natürlich trotzdem häufig der Wunsch von Marken und die Frage, okay, wie kann man denn darauf Einfluss nehmen? Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Konsument das Produkt beispielsweise falsch angewendet hat, weil er die Anleitung nicht gelesen hat, gerade bei technischen Produkten und so weiter, und da dann irgendwie in Kontakt zu treten, ist natürlich an sich eine gute Möglichkeit. Ne? Oder Rezensionen zu melden, die vielleicht irgendwie falsch sind und. Und da muss man ja schon klar sagen, hat Amazon in den letzten Jahren die Reaktionsmöglichkeiten der Marken halt einfach immer weiter halt eingeschränkt. Ne? Und aus Amazons Perspektive verstehe ich das auch teilweise. Trotzdem aus der Perspektive des Endkunden und aus der Perspektive der Marke, muss ich sagen, finde ich es jetzt auch schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass Marken wieder mehr Möglichkeiten haben, im guten, geregelten Rahmen natürlich mit den Rezensionsverfassungen irgendwie in Austausch zu treten. Wollen wir schauen, wo es da halt irgendwie hingeht. Aber umso wichtiger trotzdem jetzt natürlich die Rezension nicht einfach zu ignorieren, als ja, so ist es halt. Sondern also trotzdem sich zu fragen, okay, als Marke, wie kriege ich da trotzdem Wert für mich raus? Ne? Und wenn ich halt so eine Robbed Review AI halt habe, dann kriege ich es nicht nur halt mit und kann es dann an die verschiedenen Departments im Unternehmen weitergeben, wie Qualitätsmanagement, Einkauf, Verkauf, Produktentwicklung und so weiter, wie es viele unserer Kunden machen. Und kann das Ganze dann natürlich dann für mich auch wie, ganz klar nutzen, so inhaltlich. Noch cooler wäre es aber natürlich, wenn ich es auch als Interaktion mit Kunden halt irgendwie nutzen könnte. Schauen wir mal, wo die Entwicklung hingeht. Aktuell leider nur in eine Richtung.
Yes. Relativ simple Lösung könnte eigentlich sein, dass Seller, die das missbrauchen, oder Kunden, die das missbrauchen, einfach gefleckt werden. So wie es ja ist, wenn du Produkte zu häufig zurückgibst, glaube ich, als Konsument, kriegst du irgendwann auch eine Mitteilung oder wirst da irgendwie auf eine Liste gesetzt. Das heißt, damit könnte man eigentlich arbeiten, die schwarzen Schafe versuchen rauszufiltern, aber mal sehen, wo die Entwicklung hingeht.
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar schwarze Schafe am Markt. Also ich erinnere mich noch, ich glaube, es hieß damals Amazon Pantry. Da waren so ein paar Bekannte von mir aus dem Studium. Da war es irgendwie der Klassiker, dass sie sich da schön das Paket voll gemacht haben von Amazon, haben aber noch irgendeine Glasflasche, ein Olivenöl, ein Getränk noch dazu geholt und haben da angegeben, Mensch, irgendwie gab es einen Bruch oder sowas, ne, und alles irgendwie nicht mehr verwertbar, war gar nicht so unterm Strich, aber die mussten halt den gesamten Inhalt nicht zahlen und Amazon wollte es natürlich auch nicht zurückhaben. Dementsprechend gab es da, glaube ich, schon einen ganz guten Betrug und das gibt es mit Sicherheit auch generell in der Review-Welt. Und trotzdem muss man ja einfach davon halt ausgehen, dass Marken grundsätzlich das Interesse haben, einfach dem Endkunden zu helfen, dass der eine höhere Zufriedenheit hat. Und für Amazon gilt ja auch, irgendwie grundsätzlich, je höher die Zufriedenheit beim Endkunden ist, desto besser halt. Ne? Und da, glaube ich, schon muss es einen Rahmen geben, wo Marken halt einfach agieren können, mit dem Kunden in Kontakt treten können, auf Reviews reagieren können. Der muss halt aber geregelt sein, ne? Das ist klar. Ja. Und dann, glaube ich, kann es da einen Weg geben. Alright, Ole, dann vielen Dank für die tollen Updates. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.